SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Stefanie Balle und diesen Themen. Es ist vollbracht.
Wir haben ein System, was Qualität bestraft. Das ist ein falsches System. Dieses System überwinden wir heute.
Und sie haben es überwunden. Der Bundesrat stimmt mehrheitlich für die Krankenhausreform. Endlich Klarheit in der SPD.
Olaf Scholz ist Bundeskanzler und er soll es auch bleiben.
Pistorius sagt Scholz Unterstützung zu. Und auf dem Weg Richtung Süden, ein Handsegler Boris Herrmann überquert bei der Vendée Globe den Äquator. Das Wetter am Nachmittag meist bewölkt und ab und zu Schneeschauer bei maximal 3 Grad. Die Krankenhausreform ist beschlossene Sache. Vor einer guten Stunde hat sich der Bundesrat mehrheitlich gegen die Anberufung des Vermittlungsausschusses entschieden. Damit greift die Krankenhausreform ab dem kommenden Jahr. Was die im Kern bedeutet, erklärt Hauptstadtkorrespondent Karl-Dietrich Meurer.
Die Reform verfolgt zwei Ziele. Der eine Teil ist die Spezialisierung der Kliniken. Kleinere Krankenhäuser sollen in Zukunft weniger Behandlungen anbieten und sich aber auf das konzentrieren, was sie gut können, im Sinne einer besseren Qualität. Und das zweite Ziel, der finanzielle Druck auf die Kliniken soll vermindert werden, indem das Bezahlsystem für Krankenhäuser grundlegend geändert wird. Statt nur für jede Behandlung Geld zu bekommen, sogenannte Fallpauschalen, sollen die Kliniken vor allem dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Angebote, also Personal und Technik, überhaupt bereitstellen. Dafür soll es eine Vorhaltepauschale geben, die 60% der Kosten abdeckt. Die restlichen 40% werden wie bisher pro Behandlung gezahlt.
Die neue Bundesratspräsidentin Rehlinger hat den Zusammenhalt der Bundesländer beschworen. Die saarländische Ministerpräsidentin sagte in ihrer Antrittsrede im Bundesrat, für die Zukunft Deutschlands müssten alle an einem Strang ziehen. Länderinteressen dürften nicht parteipolitisch eingefärbt werden. Es gelte, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht nach Unterschieden. Rehlinger betonte, sie werde nach diesem Grundsatz auch ihre einjährige Amtszeit als Ratspräsidentin gestalten. Zugleich warnte sie vor einem Stillstand bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Ein solcher Eindruck dürfe erst gar nicht entstehen. Im Jahr 2023 gab es im Saarland so viele Femizide wie seit 10 Jahren nicht. Insgesamt 9 Frauen wurden mit Tötungsabsicht angegriffen. 2 dieser Frauen wurden getötet. Im Saarland werden einige Maßnahmen ergriffen, um Frauen besser zu schützen. Hanna Stumpf mit Einzelheiten.
Täter sind häufig der Partner oder Ex-Partner nach einer Trennung. Früher wurden solche Taten oft etwa als Beziehungstragödie verharmlost. Julia Sapelkina, Leitung des Frauennotrufs Saar, sagt, es sei wichtig, diese Taten klar zu benennen und so sichtbar zu machen. Femizide sollen im Saarland künftig besser erfasst werden. Grundlage dafür ist eine bundeseinheitliche Definition von geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten. Auf die hatte sich die Innenministerin der Konferenz vergangenes Jahr geeinigt. Um solchen Taten besser vorzubeugen, wurde in der Polizeiinspektion Neunkirchen außerdem ein Verfahren getestet, mit dem besser eingeschätzt werden kann, ob die Gefahr einer Tötung besteht. Meldet sich eine Frau bei der Polizei, weil sie Angst vor ihrem Partner hat, entscheidet die anhand eines Fragebogens, ob sie einschreiten muss. Der Frauennotruf Saar fordert, dieses Verfahren flächendeckend anzuwenden. Derzeit wird der Test bei der saarländischen Polizei aber noch ausgewertet.
Der Mann, der gestern in Saarbrücken-Duttweiler 2 Brandsätze in die Wohnung seiner Mutter geworfen hatte, soll am frühen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen Brandstiftung und versuchten Mordes beantragt. Bei der Tat hatte der 36-Jährige möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass weitere Bewohner des Hochhauses zu Schaden kommen. Die 67-jährige Mutter des Verdächtigen konnte sich aus der Wohnung retten und erlitt Brandverletzungen. Ihr Sohn war wenige Stunden nach der Tat durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen worden. Familiäre Streitigkeiten könnten das Motiv gewesen sein. Die Bundesregierung hat sich erstmals zum internationalen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu geäußert. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte den Haftbefehl gestern wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhängt.
Außenministerin Baerbock betonte in der ARD, die Unabhängigkeit der Justiz gelte sowohl national als auch international. Als einer von 124 Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs ist Deutschland verpflichtet, den Haftbefehl gegen Netanyahu zu vollstrecken, sobald er deutschen Boden betritt. Dies bezeichnete die Außenministerin jedoch als eine theoretische Frage. Deutschland halte sich an Recht und Gesetz und werde nun prüfen, was das für die Umsetzung in diesem Fall konkret bedeutet. SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte, Deutschland und Israel könnten sich auch weiterhin eng abstimmen. Zwar sei man an den Haftbefehl juristisch gebunden, es gäbe jedoch genug diplomatischen Spielraum, solange Netanyahu nicht nach Deutschland reist, betonte Schmid im Deutschlandfunk. Die Vorwürfe des Internationalen Strafgerichtshofs bezeichnete er als schwerwiegend. Insbesondere das angeblich gezielte Aushungern der Zivilbevölkerung und das Kappen der Strom- und Wasserversorgung. Es gäbe deutliche Anzeichen, dass dies Kriegsverbrechen seien. Israels Regierungschef Netanyahu weist diese Anschuldigungen entschieden zurück. Man habe sich immer bemüht, die Zivilbevölkerung zu schonen und hunderte Tonnen von Lebensmitteln in den Gazastreifen gebracht. Uwe Berndt, Berlin.
Das beschädigte Datenkabel zwischen Deutschland und Finnland soll bis Ende des Monats repariert werden. Das hat die finnische Betreiberfirma in Aussicht gestellt. Ein Reparaturschiff ist demnach auf dem Weg in die Ostsee. Der Schaden an einem wichtigen Datenkabel war Anfang der Woche südöstlich der schwedischen Insel Öland festgestellt worden. Die Ursache für den Kabelbruch ist weiter unklar. Die Bundesregierung hatte eine Sabotage durch Russland nicht ausgeschlossen. Inzwischen haben finnische Ermittler einen chinesischen Frachter im Visier. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger gewachsen als bislang erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorquartal um 0,1% zu. Ermöglicht wurde das kleine Wachstum durch gestiegene Verbraucherausgaben. Angela Merkel hat die Wutrede von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Ende der Ampelregierung kritisiert. Die Ex-Kanzlerin sagte dem Spiegel, Scholz sei bei einer Rede außer Rand und Band gewesen. Sie warf ihm indirekt vor, die Würde des Amts verletzt zu haben. Scholz hatte Lindner vor rund 2 Wochen aus seinem Amt entlassen. Bei einer Rede kurze Zeit später warf er Lindner unter anderem verantwortungsloses Verhalten und Vertrauensbruch vor. Am Tag nach der Kanzlerkandidaturabsage von Verteidigungsminister Pistorius bemüht sich die SPD darum, den Blick nach vorn zu richten.
Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil sieht große Geschlossenheit hinter Kanzler Scholz. Er betont, dass es sich um eine souveräne Entscheidung von Boris Pistorius gehandelt habe. Am kommenden Montag würden er und die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken in Parteivorstand und Präsidium vorschlagen, mit Olaf Scholz in den Wahlkampf zu ziehen. Weiter erklärte Klingbeil auf einem Kongress von SPD-Kommunalpolitikern in Berlin, es gehe bei der Entscheidung auch um Respekt vor der Institution des Bundeskanzlers. Kanzler Scholz äußerte sich auf dem Kongress nicht zu seiner Kanzlerkandidatur. Verteidigungsminister Pistorius hatte am Donnerstagabend per Videobotschaft erklärt, dass er für die Kanzlerkandidatur seiner Partei nicht zur Verfügung steht. Scholz sei der richtige Kandidat. Aus Berlin Anne-Kathrin Mellmann.
Der Allgemeine Deutsche Schulleiterverband kritisiert Eltern wegen der mangelhaften Erziehung ihrer Kinder. Verbandschef Winkler sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Schulen müssten immer mehr Erziehungsarbeit übernehmen. Er könne die Elternhäuser nur bitten, soweit es geht, ihren entsprechenden Aufgaben nachzukommen und das nicht nur der Schule zu überlassen. Manche Eltern betrachteten Schulen als eine Art Dienstleistungsbetrieb, was sie definitiv nicht seien. Die längste und härteste Segelregatta der Welt, die Vendée Globe, segelt jetzt auf der Südhalbkugel. Am Morgen ging's über den Äquator. Mitten im Feld der Deutsche Boris Herrmann. Marin Höfle lässt ihn nicht aus den Augen.
Endlich ist die erste Benchmark der Äquator erreicht. Boris Herrmann kreuzte als 14. die Nulllinie heute Morgen um 6.44 Uhr.
Good morning, everyone. This is how it looks on the southern hemisphere. We're now in the South Spirit. South Hemisphere.
Leicht bekleidet und mit einem Lächeln spricht Boris Herrmann in die Kamera. Schlechte Winde hören sich so an und damit hatte die Flotte und besonders Boris Herrmann gerade vor dem Äquator zu kämpfen. 10 Plätze hat er in den letzten 2 Tagen gut gemacht. Der 43-Jährige hat sich von Platz 24 auf Platz 14 hochgekämpft, wohl wissend, dass die richtigen Schwierigkeiten jetzt nach dem Äquator kommen. Vor ihm liegen der Indische Ozean, Point Nemo im Südpolarmeer entlang der Eiskante. Da werden die Bedingungen einfach härter. Die nächste Benchmark ist jetzt aber erst einmal das Kap der guten Hoffnung und die Hoffnung, dass Wind und Wetter für die Rennjachten einfach besser werden.
Ciao, bye bye, have a good day.
Das großflächige Abkochgebot für Trinkwasser im Landkreis Birkenfeld ist teilweise aufgehoben worden. Wie der Landkreis mitteilte, sind derzeit nur noch 12 von 35 Gemeinden von der Maßnahme betroffen. In den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Herrstein-Raunen sei das Wasser wieder sauber. Dort gelte das Abkochgebot nicht mehr. In der Verbandsgemeinde Baumholder bleibt das Gebot den Angaben zufolge dagegen weiterhin bestehen. Die Ursache der Trinkwasserverunreinigung ist noch unklar.